nicht einen einzigen Besuch erlebt, wo die Leute, die jetzt meine Eltern, Großeltern, damals eher Großeltern, die sind jetzt alle schon selig, diese Generation, ich bin ja selber schon alt, ne? So, also jedenfalls, wenn ich die besuchte, war nicht eine Glaubensstärkung. Ich habe mich gefragt, wo ist das Evangelium? Was stärkt, trägt Christen? Ich hoffe, dass das, was ich euch heute erzähle, mit euch überhaupt gar nichts zu tun hat. Nein, doch schon mit euch zu tun hat, aber dass ihr diese Brisanz gar nicht erlebt, weil ihr sagt, ey, das ist so geil, das Evangelium. Ich wüsste sofort, wovon, ich weiß, wovon du redest, würde mich freuen. Und wenn nicht, dann ist das heute eine Chance, sowohl für die, die noch gar nicht Christen sind, weil es einfach mal verstanden wird, was steckt eigentlich dahinter. Und für all die, die das gar nicht in Worte fassen könnten oder das verloren haben oder nie wirklich erfasst haben, die mal Christen geworden sind, ohne das Evangelium zu verstehen. Weil es gibt's auch. Offensichtlich kann man Christ werden, ohne das Evangelium verstanden zu haben. Denn dann wird man zu einem Kulturchrist. Ja, nicht zu einem Evangeliumschrist, sondern Kulturchrist. Für uns alle ist das eine Riesenchance. Als ich bei euch war, das letzte Mal, beim November 25, das ist schon lange her, ich war auch schon ergraut. Wir haben damals mal habe ich euch vorgestellt, wie Gott sich in der Bibel vorstellt. Erinnert ihr euch ein paar so? Nee, ne? So lange her. Fünf Finger hatten wir damals verwandt. Ja, fünf Finger. So, ihr müsst das nicht mehr wissen. Ich erinnere euch. Und das Schöne ist, wir werden heute wieder fünf Finger verwenden und die Parallelen sind frappierend. Gott stellt sich in der Bibel über viele, zu vielen Dingen vor, aber die fünf wichtigsten habe ich damals vorgestellt. Gott ist schaffend, der Daumen. Gott ist schaffend. Er ist heilig. Was wäre, wenn Gott nicht heilig wäre? Der schöne Stinkefinger. Er ist vergebend, sühnend, Schuld wegnehmend. Gott stellt sich vor als der Liebende, der Ringfinger, der Beziehungssuchende. Und er stellt sich als der Allmächtige vor. Der kleine Finger ist also die Ironie in der ganzen Kiste. Als der Allmächtige. So stellt sich Gott vor. Heute schauen wir darauf, das Evangelium zu verstehen, denn dieser selbe Gott, der sich vorstellt, wer er denn sei, muss natürlich in dem Evangelium, in der guten Nachricht irgendwo vorkommen, oder? So, wenn wir in die Biografie, eine der vier Biografien, die biblischen Biografien über Jesus finden in der Bibel, möchte ich heute auf Markus zu sprechen kommen. Wenn wir die Biografie über Jesus nach Markus uns anschauen, ist interessant, mit welchem ersten Zitat Jesus in dieser Biografie erwähnt wird. Ihr lest es. Der Zeitpunkt nach Gottes Plan ist erreicht, sagt Jesus in seiner Rede. Gottes Reich, da steht Riech. Aber ihr seid wach. Genau. Also, Gottes Reich ist nahe herbeigekommen. Und jetzt kommt, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Buße könnte man so beim nächsten Mal, wenn ich wieder komme, reden wir mal über Buße. Wollen wir? Buße? Zögern, ein paar nicken. Reden wir nächstes Mal drüber, wenn ich nochmal kommen darf. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Was ist Evangelium? Knaller ist, man hat in einem Stein, schön eingemeißelt, aus dem Jahr 9 nach Christus. 9 nach Christus. Also, Jesus ist gerade noch Teenager, ja, hat noch keine Rede gehalten. Und Israel war zu der Zeit annektiert unter den Römern. Es gibt eine Inschrift von Prine, das liegt in der heutigen Türkei, aus dem Jahr 9 vor Christus. Jesus war noch gar nicht geboren, vor Christus. Eine Inschrift zum Geburtstag des Kaiser Augustus. Also später wurde der mal Kaiser. So, da ist sie schon. Da seht ihr sie. So, lese ich vor. Ich habe es hier mehr ausgedruckt, damit ich den Monitor nicht brauche. Jetzt weiß ich nicht, je nachdem, wie viel Bibelkenntnis ihr habt, denkt ihr, das ist frappierend. Also wie viele Dinge, die hier beschrieben werden über dieses Baby, das geboren wurde, ja, Sohn eines römischen Kaisers, und welche Hoffnung man an diesen hängt, an dieses Baby. Dieser Geburtstag hat der Welt einen anderen Anblick gegeben. Sie wäre dem Untergang verfallen, hätte nicht in dem nun Geborenen für alle Menschen ein gemeinsames Glück sich gezeigt. Richtig urteilt, wer in diesem Geburtsfest den Anfang des Lebens und aller Lebenskräfte für sich erkennt. Endlich ist die Zeit vorüber, in der man bereut, geboren zu sein. Die Vorsehung hat diesen Mann mit solchen Gaben erfüllt, dass sie uns und den folgenden Geschlechtern als Soter, das ist griechisch und als Retter gesandt hat. Fehde wird er beenden, alles herrlich ausgestalten. Der Geburtstag des Gottes hat für die Welt, die mit ihm verbunden, Euangelia, also gute Nachricht, heraufgeführt. Von seiner Geburt beginnt eine neue Zeitrechnung. Hä? Merkt ihr was? Ist doch irre, oder? Also, hätte ich nicht gespoilert, würde man denken, oh, das ist bestimmt ein Glaubensbekenntnis der jungen Christenheit oder so, ne? Würde man doch denken. Könnte sich auf Jesus beziehen. Also, es gab auch damals eine Forschung davon, dass es eine heilsbringende Botschaft verbunden mit einer Person geben kann. War damals überhaupt nichts Überraschendes. So, also, dass man so denken kann und das so verbindet. Euangelia. Ich mache jetzt keine literarische Arbeit, woher dieser Begriff kommt. Wenn wir uns damit befassen, mit diesem Begriff Euangelios oder Euangelion, dann ist ein wichtiger Merksatz daran, der mir geholfen hat, Evangelium zu erahnen. Es ist eine freudeproduzierende Botschaft. Also wir kennen das vielleicht, dass Evangelium eine gute Nachricht heißt. Ja? So. Genau genommen bedeutet das in seiner historischen Anwendung, es produziert Freude. Der Euangelios, das war häufig ein Kundschafter, wenn er zum Beispiel nach einem Sieg, ja, man hat irgendwo eine Schlacht geführt, hat einen Sieg errungen, dann ist der Euangelios schon den Mannschaften voraus, schon zum Beispiel nach Rom, schon voraus und angekündigt, bald kommen unsere Truppen zurück und wir haben gewonnen. Ja? Und dann wurde schon mal gefeiert und dann wurde die Stadt geschmückt und es hat Freude produziert. Man wusste, ja, wir sind auf der Seite des Siegers. So, ja? So, also Freude produzierend. Und wenn ihr diese Aussage über Evangelium hört, spätestens jetzt versteht ihr, was ich meine, wenn ich vorhin meine Predigt damit eingestiegen bin. Ich sehne mich danach, dass Gottes Kinder Freude, also in ihnen Freude ausgelöst wird, wenn sie an Jesus denken. Denn das, was wir jetzt hier über den lieben Augustus hören, das ist ein Mensch. Und wenn wir uns ein bisschen dann die nächsten Jahrzehnte angucken, wer sich so ein bisschen mit Historie dafür interessiert und dann mal nachliest, was daraus geworden ist, dann würden wir sagen, quasi nichts von dem hat sich erfüllt. Von Augustus. Also eine große Hoffnung auf diese Person. Aber, und die gute Nachricht gab es und die Hoffnung wurde geschürt. Aber es hat sich nicht erfüllen können, weil er Mensch ist. Natürlich. So, und der Knaller ist, dass Jesus Christus, über den man Vergleichbares schreiben könnte, die Bibel beschreibt ihn auf vergleichbare Weise, nur nicht hier wurde so ein Stein gemeißelt, dass sich das in seiner Person erfüllt. Und Jesus Christus selbst, nimmt das für sich in Anspruch. Ich bin nicht nur der Bote, ich erzähle euch davon, denn die erste Rede, ich gehe nochmal eben kurz zurück, ja, seine erste Rede ist, glaubt an das Evangelium, glaubt an das, was ihr Freude produzierend ich euch erzählen kann. Nehmt das in Anspruch, vertraut darauf. Also Glaube heißt ja nicht, so ich bin jetzt gläubig, sondern ich vertraue darauf. Ich vertraue auf diese Freude produzierende Botschaft. Daran hänge ich mein Leben. Also ich kehre um, ich lasse mein altes Leben und jetzt hänge ich meine Hoffnung, wo ist das Kreuz? Da, hinter mir. Ich hänge meine Hoffnung an diese Botschaft und die produziert in mir eine Freude. Eine Freude, die diese Welt sich ersehnt, aber nicht bekommen kann. Also er ist sowohl der Bote, Jesus. Er ist sogar der Inhalt dieser guten Nachricht. Er ist der Inhalt dieser freudeproduzierenden Botschaft. Also, wenn Jesus damit beginnt, mit dieser Rede, oder mit in der Biografie diese erste Rede da so zitiert wird, möchte ich mit euch in den Mittelpunkt des Matthäus-Evangeliums gehen. In Matthäus Kapitel 8, da es 16 Kapitel hat, ist 8 und ungefähr in der Mitte. Ich habe aufgepasst in der Grundschule. Also, Markus 8. Und ich lese mit euch Passagen. Wenn ich nicht aufmerksam genug bin, ihr Techniker, zappt ihr weiter. Jesus und seine Jünger verließen Galiläa und zogen hinauf in die Dörfer um Caesarea Philippi. Unterwegs fragte er seine Jünger, für wen halten mich die Leute? Einige halten dich für Johannes den Täufer, erwiderten sie. Andere halten dich für Elia. Wieder andere sagen, du bist einer der anderen Propheten. Und dann fragt Jesus sie, und für wen haltet ihr mich? Also jetzt, ich frage dazwischen, haltet ihr mich für die Freude produzierende Botschaft in Person? Ja, frage ich jetzt hier in diesem, wir sind ja jetzt schon 2000 Jahre weiter. Ne? Für wen haltet ihr mich? Petrus antwortet, du bist der Christus. Man könnte auch sagen, du bist genau der, auf den uns schon die Väter hingewiesen haben. Eines Tages kommt der Freude produzierende Evangelios. Du bist der Christus. Doch Jesus befahl ihnen, niemand von ihm zu erzählen. Und dann sprach Jesus mit ihnen zum ersten Mal darüber, dass der Menschensohn viel Schlimmes erleiden müsse und von den führenden Männern des Volkes, den obersten Priestern und den Schriftgelehrten verworfen werde. Er werde getötet werden und 3 Tage später wieder auferstehen. Als er jedoch so offen mit seinen Jüngern darüber sprach, nahm Petrus ihn beiseite, bedrängte ihn, doch nicht so zu sprechen, also nicht diese Schreckensbotschaft zu erzählen. Und Jesus wandte sich um, sah seine Jünger an, wies Petrus scharf zurecht, folgenden Worten, fort von mir, Satan. Und jetzt kommt etwas, das habe ich bewusst extra farblich hervorgehoben. Das ist hochinteressant. Hochinteressant, auch in Bezug auf, was Freude produzierend ist. Du betrachtest alles nur aus menschlicher Sicht und nicht aus Gottes Sicht. Also, diese Schreckensankündigung, was mit ihrem Messias Jesus passieren werde, konnte Petrus sich nicht vorstellen, dass dahinter eine gute Botschaft stecken konnte. Das ist damit gemeint. Du hast, lieber Petrus, die freudeproduzierende Botschaft in dem Schrecken, der jetzt kommen wird, nämlich, dass euer Meister Jesus verraten wird, gequält wird, getötet wird, hast du nicht begriffen. Du siehst das aus menschlicher Perspektive. Aber du musst es aus Gottes Perspektive sehen, diese ganze Schreckensbotschaft. Also Jesus selbst, und jetzt kommt, das ist erstmal jetzt hier was, von der ich hoffe, dass ihr diese Theorie erfasst. Jesus Christus wendet dieses Evangelion, diese gute Nachricht, diese freudeproduzierende Nachricht an sich an. Auf sich an, er, Jesus in seiner Person, ist diese gute Nachricht. Und die gucken wir uns gleich mal, dann brechen wir die runter. Jesus ist Bote und Inhalt dieser Siegesnachricht. Nämlich, ne, er sagt ja, ich werde gequält, getötet und so weiter. Ich werde aber auferstehen. Tete, von den Toten. Tete. Das hat Petrus schon gar nicht mehr mitbekommen, dass er auferstehen wird. Und nachher ist er in den Himmel zurückgekehrt. Gerade haben wir die Pfingstbotschaft nochmal gehört aus Apostelgeschichte 2, der Bericht über erste Pfingsten. Das war schon, diese Siegesnachricht hat er das schon gar nicht mehr mitbekommen. Und Jesus ist leibhaftiger Sieg, körperlicher Sieg gegen Sünde und gegen den Tod. Also er hat Sünde besiegt, er hat den Tod besiegt, er ist von den Toten auferstanden. Alles in seiner Person. Das ist der Grund, weshalb ich jetzt als Teil der evangelischen Gesellschaft, ich als Christ, ständig von Jesus rede und nicht allein nur von Gott. Also in unserer Kultur würde man, in Deutschland würde man immer noch irgendwie Gott halbwegs respektieren und sagen, ja, ich glaube auch an Gott oder so. Max immer noch irgendwie 30% der Deutschen würde sagen, es gibt wahrscheinlich irgendwie noch einen Gott oder so. Ja? Aber es geht um Jesus. Um diesen Jesus Christus, der ganz Mensch war und sagt, aber ich in meiner Person bin ganz und gar dieser Sieger. Ich bin Inbegriff einer guten Nachricht, der guten Nachricht. Freude produzierend. Also sichtbar, Jesus der sichtbare, wahre Erlöser. Jetzt kommen wir mal in 5 Aspekte. Ich habe das schon angekündigt. Vorhin habe ich gesagt, wir haben 5 Aspekte, wie Gott sich vorstellt. Das übertragen wir jetzt auf diese 5 guten Nachrichten. Habt ihr Bock?
Klar.
Ja, ich auch. Es ist Jesus wie Jesus Christus für dich zur Verfügung, wie er sich dir zur Verfügung stellt. Das Interessante ist, das ist auch eine Erkenntnis, die ich erst seit wenigen Jahren habe, da haben mich andere drauf gestoßen, in unserer Gesellschaft, ich habe mich das seit Jahren schon beschäftigt, wenn wir evangelisieren, also das Evangelium unter Leute bringen und immer mit der Frage von Schuld und Sünde kommen, können in unserer Kultur viele da nichts mehr mit anfangen, weil sie überhaupt nicht über die Schuldfrage noch nachdenken. Das Evangelium hat eigentlich mittlerweile, also nicht mittlerweile, wenn ich, seitdem ich darauf aufmerksam gemacht wurde, sehe ich diese drei Aspekte, die tatsächlich sind. Das eine ist nämlich Schuld, das andere ist Scham und das andere ist Angst. Und diese drei Bereiche sind Teil des Evangeliums, also die gute Nachricht. Also, wenn wir Menschen erreichen wollen, werden wir mindestens über eines dieser fünf Aspekte gleich einsteigen können. Ich werde das gleich noch erklären und vertiefen. Ey, wir haben doch nicht halb. Das ist, bei euch geht die Uhr immer schneller. Das ist nicht fair. Doch, die ist schneller in Isso. Nee. Das ist. Wir machen bis. Das stimmt, das habe ich ja. Okay. Es wäre zu schade, es abzukürzen. Also, wie er sich uns zur Verfügung stellt und wie er sich auch denen zur Verfügung stellt, von denen ihr euch so sehr erwünscht, dass Menschen in Isum und Umgebung diese gute Nachricht begriffen. Dass es ihr Herz erreichte. Dass es in ihnen Freude auslöst. Dass sie sagen, wow, das brauche ich auch. Und jetzt begreife ich, warum ihr Teil dieser christlichen Gemeinde Isum seid. Also, was stellt Jesus zur Verfügung? Wir fangen mit dem Daumen an. In unserer Kultur ist der Daumen Ausdruck von super, Wertschätzung. Und Jesus stellt sich vor als der Erlöser, der Schuld gesühnt hat, der sich um unsere Ängste kümmert, um unsere Ehre kümmert oder Scham, der Scham überwinden kann. Der sagt, du bist es mir wert. Wenn mit Menschen über die gute Nachricht redet, wenn etwas in ihnen Freude auslösen könnte, könnte es sein, dass sie sagen, ich brauche vor allem Wertschätzung. Warum ist es notwendig, Fotofilter zu verwenden, wenn man bei Insta oder TikTok sich vermarktet und so weiter? Es ist ganz viel Ausdruck dessen von Wertschätzung, von Gesehenwerden, von Annahme, von, dass man nicht runter durchfällt. Wenn ich meinen Töchtern höre, die am Reitstall, und was sie dann über ihre Filme, die sie dann bei TikTok teilen und ihr Scheitern, was für Hates die da bekommen, weil irgendwelche Leute meinen, sie müssten das bewerten, wie junge Leute ticken, was sie machen und so, ja. Wir brauchen Wertschätzung. Und ich kann mir keine, und Jesus sagt das auch mal an einer Stelle, welche Wertschätzung mehr könnte man einem geben, wenn ich bereit wäre, für den zu sterben? Oder? Könnte man mehr investieren als das eigene Leben? Nee, jetzt müsst ihr den Kopf schütteln. Nee, kann man nicht. Kann man nicht. So, also, wenn der Gott, Sohn Gottes auf die Erde kommt, um letztendlich nach ungefähr 30 Jahren fängt er an zu predigen und mit rund 33 Jahren hat man ihm dann das Leben genommen. Und Jesus sagt ja sogar, man wird mir das Leben nicht nehmen, ich werde es zur Verfügung stellen. Ich stelle mein Leben zur Verfügung. Man tötet mich, aber es ist meine eigene Entscheidung, weil da ein Plan hinter ist. Erinnert ihr euch an diese Folie hier? Ja, wir müssen es aus Gottes Perspektive betrachten. Dass Jesus getötet wurde, war nicht eine Idee von irgendwelchen obersten Schriftgelehrten oder so. Das war Gottes eigener Plan. Er sagt, ich muss das ganze Ding hier sühnen, die Gottesferne. Und dann sagt er, die Menschen sind es mir wert. Das finde ich total irre. Ich weiß nicht, ob es euch berührt, mich berührt es. Ich habe Herzklopfen. Wenn ich mir vorstelle, dass ich Jesus, also das ist der Schöpfer. Das ist Gott, der sagt, ich habe den Kosmos gemacht. Der sagt, weißt du was, Nilschen, du bist es mir wert. Ich lasse mein Leben für dich, ich verlasse den Himmel, die Herrlichkeit, damit ich für dich sühnen kann. Bezahl deine Schuld. Wenn Menschen dich verachten, ich verachte dich nicht. Du bist es mir wert, der Daumen. Ihr Lieben, wenn ihr anfangt, mit Leuten darüber zu reden, also ein Teil des Evangeliums zu sagen, weißt du was, dein Schöpfer, es gibt einen, der wollte, dass du lebst. Und er will sogar, dass du nach deinem Leben weiterlebst. Das ist doch irre. Also wir könnten allein zu diesem Punkt, könnten wir uns jetzt eine halbe Stunde unterhalten, oder? Machen wir leider nicht. Aber den Daumen habt ihr noch? Wo ist euer Daumen? Nehmt ihr den mit? Bitte, nehmt ihn mit. Ja? Wir sind wertvoll in Gottes Augen. Wie könnte man das mir zum Ausdruck bringen? Das zweite, welcher Finger wäre der zweite? Nein! Radikal! So, wir bekommen, ist super gut, danke, dass du mitmachst. Ich finde das richtig gut. Genau. Also, wir haben ein Ziel. Der Zeigefinger zeigt uns auf, wozu wir leben. Wir leben nicht für diese Erde, sondern wir leben auf den Himmel zu. Wir haben vorhin gebetet für verfolgte Christen, für Menschen, die in Leid sind. denen das, die manchmal nicht das Gefühl nicht empfinden können, also, ne, weil einfach, weil sie Krankheit, Tod oder was erleben und sich fragen, wo ist denn der liebende Gott und so, ja? Und es bekommt seine, es, so viel Ärger und Hates und eigenes Scheitern verliert seine Relevanz, also es reduziert seine Relevanz, wenn ich weiß, ich lebe aber auf den Himmel zu. Ich lebe nicht für diese 18 oder 80 Jahre, wo ich irgendwie Anerkennung, Wertschätzung von Menschen brauche, Geld brauche, Erfolg habe. Ich, in Wirklichkeit, ich kann das auch irgendwie loslassen, weil in Wirklichkeit lebe ich auf den Himmel zu. Ich lebe auf den zu, der mir Wert gibt. Manche werden wir vielleicht mit dem Evangelium erreichen, weil wir darüber reden, auf was lebst du zu? Was ist wertvoll für dein Leben? Was gibt dir Zuversicht? Was gibt dir eine, also nicht nur Hoffnung von auf ein Vielleicht, sondern eine Hoffnung als Zuversicht, als Gewissheit, sagen, das ist mein Lebensende. Ich, in gewisser Weise freue ich mich auf den Tag, wo du an meinem Grab stehst und darüber vielleicht sagen kannst, weißt du was, sie hatte ein sinnvolles Leben. Er wusste, wozu er lebt auf dieser Erde. Und Jesus sagt, und deswegen in dieser Person, Jesus wird sichtbar, weil er sagt, ich hole die Meinen irgendwann zu mir. Jesus ist von den Toten auferstanden und zurückgekehrt in den Himmel. Also dieses Ziel, diese Person, dass Jesus selber in Person Euangelion ist, Freude produzierend ist, dass ich eines Tages diesen Jesus sogar wieder sehen darf. Also ich habe richtig eine Freude darauf, weil die Jünger, die hatten es gut vor 2000 Jahren. Immerhin haben sie Jesus gesehen, ja. Ich freue mich, meinen Erlöser mal sehen zu dürfen. Und dann ist er da am Thron in deiner Herrlichkeit. Ich habe total irre, was die Bibel beschreibt. Okay, also. Zweiter Grund unseres Evangeliums. Unser Freude produzieren. Ich weiß, wozu ich lebe. Das ist mein Ziel. Zeigefinger. Dritten Finger?
Mittelfinger.
Guck mal, da kommt mal Grinser mehr, weil das ist immer beliebt. Der Stinkefinger in einem Gottesdienst ist so beliebt. Der Mittelfinger als Symbol des Stinkefingers. Ich finde es auch irgendwie cool, dass das in der Mitte ist. So, ist der längste Finger, der Mittelpunkt von den anderen vier Themen, die drumherum sind. Wir dürfen umkehren. Die gute Nachricht, ich halte es für eine gute Nachricht. Freude produzierend. Ich darf von dem Weg, den ich bis jetzt gegangen bin, darf ich umkehren. Ich darf Fehler, Schuld erkennen. Ich darf Gottes Ferne erkennen. Es darf mir Leid tun, Buße tun, kann umkehren. Und ich darf neu anfangen. Es wird mir verziehen und ich darf neu anfangen. Es gibt Menschen, die sehnen sich danach, dass sie sagen, wenn ich dieses, was ich getan habe, hinter mir lassen dürfte. Unabhängig davon, was andere denken. Andere sagen, nee, du musst mit uns auf diesem Weg bleiben, so zu denken, so zu ticken, so zu handeln. Ich möchte das nicht. Die gute Nachricht ist, dass Jesus sagt, du darfst umkehren. Ich halte es geradezu für ein, das ist auch etwas, was mich erst vor wenigen Jahren, glaube ich, wirklich erfasst hat. Dass ich begreife, was für eine Ehre es ist. Wenn jemand gläubig geworden ist, das Evangelium angenommen hat, ist es eine Riesenehre, nämlich zu sagen, wow, Jesus, du hast in mir eine Sehnsucht produziert, dich lieb haben zu wollen. Das ist doch überhaupt gar nicht selbstverständlich. Die gute Nachricht ist, dass Gott selber sagt, ich nehme mir da aus diesem Häuflein Mensch oder aus dieser Menge der Menschen, nehme ich mir so ein Häufchen Elend, mehr oder minder Elend und sage, weißt du was, ich verändere in dir ein Denken, dass du umkehren möchtest. Dass du sagst, ich will jetzt mit diesem Jesus leben. Unabhängig von meinen Eltern oder meinen Verwandten oder von meinem Freundeskreis, ich liebe es, diesem Gott zu folgen. Das ist gar nicht unsere Produktion, das hat Gott selber gemacht. Also der Mittelfinger, du darfst umkehren, du darfst Vergebung erhalten. Ich frage mich gerade, ob ich noch mehr Aspekte habe. Nee, also, gehe nochmal zurück. Also ich darf Schuld erkennen, ich darf sie bekennen und ich darf sie mir vergeben lassen. Also wieder neu anfangen. Großartig. Der nächste Punkt ist der Beziehungsfinger. Der vierte Grund, sich zu freuen. Wenn ihr es vergleicht, es gibt auf dieser Welt keine Religion und somit keine Götter, wo sich irgendeiner aus dem Kosmos, die Sterne oder auch im Islam, Mohammed, eine Beziehung zu seinen Geschöpfen oder zu den Menschen sucht. Gibt es nicht. Und ich liebe es. Denn wenn er eine Beziehung will, ist das anders, als dass man sich kennt. Es ist ein Unterschied, ob wir eine Beziehung zueinander haben oder ob man sich nur kennt. Ob man weiß, okay, dem muss ich jetzt den muss ich irgendwie bedienen, da muss ich irgendwie Beziehung auf, also muss ich irgendwie den Kontakt aufrechterhalten, weil ich da irgendwie von profitiere. Oder wenn ich das nicht tue, werde ich Nachteile daran haben. Oder ob ich eine Beziehung habe. Ob mein Gegenüber sich für mich ehrlich interessiert. Ob ich für die Person bedeutsam bin. Das ist Beziehung. Beziehung wäre, dass ich sage, ich will in diese Person investieren und sie will sich in mich investieren, weil wir zusammengehören. Weil wir eins sind. Man darf mich gerne mit dieser Person in Verbindung bringen. Ich schäme mich nicht dafür. Das ist Beziehung. Und dieser Gott sagt, weißt du was, ich schäme mich nicht für diesen Nils Langenberg. Ich schäme mich nicht für ihn. Es ist der, der wertvoll ist in meinen Augen. Dem ich ein Ziel vorbereitet habe. In dem ich eine Umkehr vorbereitet habe. Und sage, Junge, wir fangen jeden Tag wieder neu an. Jedes Mal, wenn du angeschlört kommst mit deinem schlechten Gewissen, freue ich mich, weil du ein schlechtes Gewissen hast. Das habe ich in dir gemacht, mein Junge, schlechtes Gewissen. Und jetzt bist du da und jetzt reden wir miteinander und jetzt fangen wir von vorne an. Und das darfst du für deinen Namen, für dich selber ja anwenden. Vielleicht habt ihr Menschen in eurem Kontext, die sagen, es tut mir gut, dass da jemand ist, der sich ehrlich für mich interessiert. Mehr, als wir Menschen uns für Menschen interessieren können. Wir werden nämlich nicht bedingungslos lieben können. Alle, die wir, wenn wir verheiratet sind, werden wir merken, manchmal müssen wir uns überwinden zu lieben. Ja? Und spätestens, wenn die Kinder, selbst die Säuglinge, ja, die besten Zeiten sind es, wenn sie gackern oder schlafen, ja, so, sie zu lieben. Und danach ist dann Herausforderung zu lieben. Und wenn sie Teenager werden, so, ne, ist die nächste große Etappe, das Lieben üben. So, wir können nicht bedingungslos lieben. Gott sagt, es gibt keine Bedingung, warum ich dich liebe. Es gibt keine Bedingung, es gibt nur einen einzigen Grund, das bin ich. Und wir können es nicht erklären. Was treibt Gott an? Ich weiß es nicht. Aber er sagt, ich will Beziehung zu meinen Geschöpfen. Ich habe sie gemacht, weil ich Beziehung ziehen will. Es ist nicht so, dass ich die Erde und die Menschen geschaffen habe, pam, ins Weltall geschossen und dann müssen sie mal gucken. Und wenn die sich gut benehmen, wenn die aufpassen, werden sie mich auch irgendwann suchen und finden und so. Ja, wenn die irgendwann mal an meine Tür klopfen, dann lasse ich sie auch rein, ist gut, so, ne? Das ist auch nicht das, was Jesus gesagt hat. Er sagt, ich bereite selbst die Sehnsucht in dir vor. Der vierte Finger ist dann der kleine Finger. Halt geben. Ich verbinde es gerne mit dem Bild, wenn Kinder anfangen, laufen zu lernen, ne, Windelpuppe noch, und dann wackeln sie da vor sich hin. Die brauchen dann manchmal nur den kleinen Finger, so, ne, und dann kann man die führen. Deswegen habe ich den kleinen Finger, muss ja überlegen, wie kann ich das Evangelium mit dem kleinen Finger verdeutlichen? Halt. Der Jesus sagt, in mir hast du Halt. Im Leben und im Sterben. Ich habe mich für meinen Vater gefreut. Der hat seine 5 Kinder geliebt. Er war ein paar Jahre im Pflegebett und im Pflegeheim. Und meine jüngste Schwester hat in den letzten Stunden seines Lebens ihm die Hand gehalten. Bis der letzte Atemzug war. Ich habe mich für ihn gefreut. Wir brauchen Halt. Wir brauchen jemanden, an dem wir uns festhalten können. Und das Irre ist, dass wir auch gehalten werden. Also dieser kleine Finger drückt nicht nur aus, dass wir dann Halt in Gott haben, in unserem Schöpfer, in dessen Augen wir wertvoll sind, der ein Ziel für uns hat, der uns Vergebung zur Verfügung stellt, der eine Beziehung zu uns will und sagt, ich halte dich auch fest. Es ist nicht nur so, dass wir gehalten werden. Ich bin gerne im Hochseilgarten und da gibt es diese Klettergurte, ne? So. Und beim Klettern musst du irgendwie dich immer ständig festhalten. Aber es gibt diese Rutschen. Kennt ihr diese Seilbahn? Es ist jedes Mal die Überwindung. Weil da halte ich gar nichts mehr. Ich halte mich an einem Seil fest, das mich immer festhält. Und wenn ich dann erstmal unterwegs bin, dann schreie ich und lasse ich mein Adrenalin raus. So, ja. Ich werde gehalten. Gott ist derjenige, der Allmächtige, der Halt gibt. Ich werbe um dein Herz. Ich werbe darum, dass du erfasst und sagst, oh ja, ich vertraue auf dieses Evangelium. Die Rede von Jesus, Markus, eröffnet seine Biografie über Jesus, dass er sagt, kehrt um von eurem Weg und vertraut auf diese gute Nachricht. Und das letzte, interessanterweise, die letzte Zitat von Jesus, auch wieder Markus, wir haben uns den Anfang angeschaut, die Mitte angeschaut, wo er sagt, Petrus und Co., ihr müsst die Dinge aus Gottes Perspektive sehen, sonst verrutscht das alles hier. Und die letzte Rede von Jesus eröffnet er damit. Die letzte Zitat ist, geht hin, bringt diese Freude, diese freudeauslösende Nachricht aller Schöpfer. Teilt das. Das muss raus. Wenn ihr euch freut, dann haben die anderen auch, sollen davon profitieren. Wer glaubt, also wer auch darauf vertraut und getauft wird, der ist gerettet. Wer nicht darauf vertraut, ist verdammt. Ob es zu schade, sich verdammen zu lassen. Es gibt ja eine gute Nachricht. Etwas Freudeauslösendes. Was ich euch wünsche, was ich dir wünsche, ist, dass du das selber in deinem Alltag mitnimmst. Die meisten von euch haben noch 5 gesunde Finger. Ja? Sonst müsst ihr die irgendwie zusammenlegen. 2 Hände und dann kriegt ihr irgendwie 5 zusammen. Ne? Nehmt das mal mit für euren Alltag. Kauft euch oder schneidet euch eine Holzhand irgendwo, stellt euch auf den Tisch und denkt hier, das ist mein Evangelium. Das braucht ihr, wenn ihr morgens bevor zur Arbeit fahrt oder zum einen Menschen treffen und sagt, was produziert Freude in meinem Leben? Vielleicht ist manchmal der Mittelfinger der wichtigste. Ja? Am Ende geht es immer um Schuld, Sühnung und auch Verzeihen, dass Gott unsere Gottesferne wegnimmt. Und wenn ihr das in eurem eigenen Leben habt, in eurem eigenen Herzen, dann teilt das. Dann werdet, es wird euch auch nicht so schwerfallen, das anderen zu erzählen. Es wird euch nicht schwerfallen. Wenn euer Herz das erreicht hat, werdet ihr sagen, ey, das ist viel zu geil, viel zu super. Es ist viel zu schön, als dass das nicht andere wissen sollen, worüber ich mich freue. Wäre ja verrückt, das nicht zu teilen. Ich bete mit euch. Lieber Jesus, hab Dank, dass du in deiner eigenen Person Freude produzierende Nachricht bist. Dein ganzes Leben, dein ganzes Wesen, alles, was du gesagt und getan hast, ist Ausdruck größter Zugewandtheit und Herzlichkeit. Und ich bete darum, dass dieses Evangelium, diese 5 Aspekte des Evangeliums, unser Herz erreichte, es durchdringt. Und ich bitte dich um deinen Geist, Herr Jesus, dass du uns das, was wir jetzt heute theoretisch gehört haben und abgenickt haben, dass es auch im Alltag uns immer wieder erinnert. Und wenn wir gerade traurig sind oder biestig sind oder enttäuscht sind, dass du dann mit deinem Geist uns zurückbringst in die Freude. Freude an dir, Freude an deinem Evangelium. Und ich bete für all die, die dein Evangelium noch überhaupt gar nicht erahnen, dass wir ihnen begegnen könnten. Und dass wir bei den Menschen, die wir so lieb haben oder die uns wichtig werden oder die uns noch nicht wichtig sind, einen Ansatz finden. Herr Jesus, schenk uns den Ansatz, welchen Aspekt des Evangeliums wir mit ihnen teilen könnten, weil du in ihnen etwas vorbereitet hast. Ich danke dir, dass du uns lieb hast, Jesus, und uns dieses Evangelium schenkst, diese gute Nachricht, die Chance umkehren zu können, Buße zu tun und dir folgen zu dürfen. Amen.